verantwortlich sind, der FEG, für unser Missionswerk Vision Europa für Österreich. Das ist mir sehr am Herzen gelegen. Deutschland mag ich sowieso unglaublich, weil meine Frau Deutsche ist und ich relativ oft in Deutschland bin. Manchmal sagt meine Frau, du bist schon fast Deutscher als mich. Das ist tatsächlich so. In Lettland, da bin ich jetzt tatsächlich noch nie gewesen, aber ich habe gesehen, dass die Ukraine relativ nahe ist, oder? Irgendwo war das noch auf dem Dings gewesen, Minsk. Und das freut mich an eine Anfrage von dort, eventuell 2021. Also von daher, ich freue mich wirklich über die Länder. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, was die Predigtsprache heute Morgen ist. Das ist ja immer das Problem in der Schweiz. Jetzt sind wir so international. Und wenn ich jetzt Schweizerdeutsch frage, wer versteht mich nicht, dann werden die es nicht verstehen, nicht beantworten können. Also gibt es jemanden, der froh wäre, ich würde Hochdeutsch predigen? Versteht ihr wirklich gut bis ins letzte Detail? Also Aquila und Priscilla. Ist okay. Okay, dann würde ich im Schweizerdeutsch bleiben. Herzlichen Dank zunächst mal auch für die Einladung überhaupt. Ich habe sie ja ein bisschen angeregt. Und bin froh, dass sie uns eingeladen haben. Gleichzeitig haben gedacht, sie sind also ziemlich mutig, einfach so eine erzkonservative Vortragsreihe durchzuführen. Und ich weiss nicht so genau, wie motiviert sie sind. Ich merke immer wieder, wenn ich in der Schweiz bin, auch in Deutschland, ein bisschen anders ist, wenn ich in anderen Ländern bin. Aber so in Westeuropa merke ich sehr viele entmutigte Christen. Vor allem im Blick auf Evangelisation generell, also im Blick, Menschen für Jesus zu gewinnen. Ich kann Ihnen sagen, in vielen Ländern ist es komplett anders. Also es gibt ganz, ganz viele Länder, wo wirklich Tausende von Menschen sich für Jesus entscheiden. Es gibt Länder, wo Gemeinden gegründet werden und die Gemeinden wachsen wirklich. Also wie Pilze aus dem Boden raus. Ich habe das jetzt erlebt in Kasachstan ein Stückchen, wo ich in diesem Jahr war, wo man einfach staunen kann, was Gott tut. Also wenn Sie das gesagt haben, das ist einfach unglaublich. Und wir haben es so schwierig. Und so sind ganz viele Christen in der Schweiz eher ein bisschen entmutigt im Blick auf Evangelisation. Und darum habe ich das Thema gewählt, Gottes Möglichkeiten neu entwickeln. Und ich möchte Ihnen dazu eine Zusage vorlesen, die Jesus einmal gemacht hat. Matthäus Evangelium 19, Vers im Satz 26. Er sagt dort, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, in welchem Zusammenhang Jesus das gesagt hat. Ein reicher Mann ist zu Jesus gekommen, hat gesagt, was muss ich gut tun, damit ich ewiges Leben bekomme? Jesus hat ihm das erklärt, hat gesagt, du musst, also grob gesagt, du musst einfach Gebot von Gott hundertprozentig halten. Und dann sagt der Kerl, ja, das habe ich schon immer gemacht, seit ich klein bin. Ich weiss nicht, ob jemand von Ihnen so etwas sagen könnte. Also ich persönlich könnte es selbstverständlich nicht sagen. Aber interessant ist, Jesus diskutiert nicht lang mit ihm, sondern er sagt einfach, wenn du vollkommen willst sein, dann verkauf einfach alles, was du hast, gib es den Armen und komm und folg mir nach. Und das ist dann für den reichen Mann einfach zu viel. Er wendet sich traurig von Jesus ab und dann wendet sich Jesus zu seinen Jüngern und sagt, wie schwer ist es doch, dass ein reicher Mensch ins Reich Gottes kommt. Und dann folgt der nette Vergleich, über den haben Sie sicher auch schon mal geschmunzelt. Jesus sagt nämlich, es ist leichter, dass ein Kamel durchs Nadelöhr durchgeht, als dass ein reicher Mensch ins Reich Gottes kommt. Ja, jetzt, wo Sie anfangen zu schmunzeln, haben Sie das Bild verstanden. Also mit anderen Worten sagt Jesus, es ist unmöglich. Und entsprechend sind dann auch die Jünger von Jesus entsetzt. Sie sagen, ja, wer kann dann noch gerettet werden in dieser Situation? Und jetzt sagt Jesus genau das. Er sagt, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Wir haben gestern eine Delegiertenkonferenz von der FEG gehabt und haben ein unglaublich interessantes Vortrag gehört von Christoph Ammann. Und er hat gesagt, wer von Ihnen hat einen Kühlschrank? Und er hat natürlich alle aufgestreckt und hat gesagt, dann gehören Sie zu den 7% reichsten Menschen auf dieser Welt. Dann hat er gefragt, wer hat von Ihnen einen persönlichen Computer? Haben wieder wahrscheinlich alle aufgestreckt. Dann hat er gesagt, dann gehören Sie zu den 5% reichsten Leuten. Und dann hat er noch das Dritte gesagt, das weiss ich nicht mehr. Vermögen. Ja, wer hat irgendwo auf der Bank noch ein bisschen irgendein Vermögen? Wahrscheinlich die meisten von Ihnen auch, hat gesagt, dann gehören Sie zu den 2% reichsten Leuten der Welt. Verstehen Sie, wenn Sie das hören, dann gilt das natürlich total. Wer kann dann noch gerettet werden? Also es geht uns gleich, wie eigentlich auch der Jünger in der damaligen Zeit. Und damit komme ich zum ersten Punkt. Wir sehen oft wirklich nur die Unmöglichkeiten. Wie ich schon gesagt habe, ich komme in viele Gemeinden rein und da erlebe ich Christen, sie sind total entmutigt im Blick auf Evangelisation. Ich mag mich erinnern, eine ähnliche Vorbereitung. Wir haben miteinander gebetet. Dann kommt eine 45-jährige Frau auf mich zu und sagt, Beat, ich sage dir ganz ehrlich, ich bin nicht motiviert. Boah, Sie können sich vorstellen, das ist eine riesige Ermutigung für einen zukünftigen Referent. Und dann ist die Erklärung gekommen, sie hat gesagt, wir haben das vor 2 Jahren schon mal gemacht, ich bin motiviert gewesen, ich habe eingeladen, ich habe gebetet und von all diesen Menschen, die ich eingeladen habe, ist nicht einer gekommen. Geschweige denn, dass ich jemanden bekehrt hätte. Verstehen Sie, wenn man so etwas erlebt, dann ist man irgendwie demotiviert, man sieht plötzlich die Unmöglichkeiten. Und ich muss Ihnen leider sagen, einige von Ihnen werden das erleben im März. Sie sind motiviert, sie laden ein und es wird vielleicht niemand von Ihren Leuten kommen, wo sie so gehofft haben und gebetet haben und erwartet haben, dass die Leute kommen. Und man sieht plötzlich die Unmöglichkeiten. Manchmal sieht man auch gemeint. Du hast gesagt, ich bin sehr direkt oder so ähnlich, als wenigstens formuliert, österreichisch brav, aber gleich. Ich bin einmal ganz offen. Dann sieht man die kleinen Gemeinden. Und dann sieht man, ich kenne sie übrigens wirklich nicht oder zu wenig. Also ich rede wirklich ins Blaue rein und ihre Gemeindeleiter hat mir nichts gesagt. Aber dann sieht man ihre Gemeinden und dann sieht man, es gibt so viele Spannungen. Oder man ist schon klein und dann in dieser kleinen Gruppe gibt es noch Spannungen und man hat riesige Probleme und man sieht plötzlich die Unmöglichkeiten. Oder soll ich Ihnen noch etwas sagen, wo die Leiter wirklich belastet? Man sieht die vielen unverbindlichen Leute in unseren Kreisen. Das sind die, die am Sonntag in den Gottesdienst kommen. Vielleicht sogar noch regelmäßig. Aber in einer Wochenveranstaltung, wie das immer aufgeführt ist, zum Beispiel Bibelstunde oder Kleingruppe oder was man immer auch hat, oder Mitarbeiter, da ist wenig der Fall. Und ich sage Ihnen, er leidet wirklich. Die Pastoren leiden darunter und die Ältesten leiden darunter und man versucht irgendetwas zu machen und man kann die Leute wie nicht motivieren. Ich weiss, es ist auch ganz schwierig, man hat so viele andere Möglichkeiten dort, aber ich sage Ihnen, das demotiviert die Leiter. Und das muss jemand Fremdes Ihnen sagen. Ihre eigenen Leute können es ja nicht sagen. Also das ist wirklich ein riesen Problem und man sieht Unmöglichkeiten. Ja, dann manchmal sieht man auch irgendwo Gemeinde, wo man anschaut. Also jetzt gar nicht, ist super gewesen. Eure Lieder haben mir unglaublich gefallen. Aber dann vergleicht man manchmal so mit einer Megachurch. Oder GVC Winterthur ist ja doch relativ nahe von Ihnen. ICF, vielleicht Geschmackssache, sagen Sie, ja, zum Glück ist es nicht so laut bei uns. Aber gleich, oder das Prisma in Rappi. Dann denkt man, ja, wenn wir eine Gemeinde hätten, die so wäre. Jetzt schauen wir mal uns an, oder? Und es ist so, und man sieht Unmöglichkeiten. Und dann gibt es noch etwas. Das ist so, dass eine neue Generation anwächst. Gibt ihnen verschiedene Namen. Einer heisst Digital Natives. Die haben eine unglaubliche Fähigkeit. Sie können sehr gut diese Bewegung machen. Und sie haben noch mehr Fähigkeiten. Sie können nämlich 4 bis 5 Sachen parallel zueinander tun. Also, das ist Wahnsinn. Die können irgendwo da im Smartphone etwas machen, laute Musik hören, irgendein Game spielen, noch mit irgendeinem Kollegen auch noch irgendetwas machen. Aber sie haben ein Problem, sie finden alles furchtbar schnell langweilig. Ich bin vor kurzem in einer Gemeinde, bin auf dem Empor oben gewesen, per Zufall. 10 Minuten vor dem Anfang, ja, da hat die Hälfte von diesen Jungen haben einfach noch so gemacht. Ich habe gedacht, du liebe Zeit. Das ist ja unglaublich. Sie finden alles ganz schnell langweilig. Vor 15 Jahren, 18 Jahren inzwischen schon bald, das war das Steinzeitalter, digital, da sind meine Kinder Teenager gewesen. Und die konnten heimkommen von der Schule und konnten sagen, es war stinklangweilig in dieser Schule. Wir haben nichts gelernt. Oder die haben vom Gottesdienst heimkommen und haben können sagen, ich habe nichts, aber auch gar nichts von der Predigt verstanden. Und soll ich Ihnen sagen, ich habe nicht einmal böse sein. Ich habe das total verstanden. Und bitte, das sind noch fromme Kinder. Jetzt überlegen Sie mal, wie wollen wir Leute erreichen, die Generation, die nichts am Hut hat mit dem christlichen Glauben. Naja, vielleicht können wir sie noch gewinnen mit einem super coolen Event. Möglich. Haben Sie auch erlebt, oder? Live on stage. Aber wie schwer ist es dann, sie in die Gemeinde zu integrieren? Jetzt wird es ganz schwierig. Oder jetzt muss man mit der Bibel arbeiten, jetzt ist es nicht mehr so cool wie der Event. Jetzt muss man die Bibel arbeiten, gut, man hat heute das auch im Smartphone. Aber jetzt ist der Römerbrief im Alten Testament, ist er im Neuen Testament, das ist nicht so einfach. Und dann ist es einfach hart und schwierig und auch langweilig manchmal. Und plötzlich sieht man die Unmöglichkeiten. Vielleicht sehen Sie ja die Unmöglichkeit an einem ganz anderen Ort. Ich weiß nicht, wie es Ihnen jetzt geht. Ich frage Sie einfach mal, sind Sie jetzt aufgrund vom ersten Teil von meiner Predigt entmutigt? Wenn ja, dann habe ich genau das erreicht, was ich wollte. Ich wollte Sie jetzt wirklich entmutigen, total. Es muss einfach im Klaren sein, wie sieht es eigentlich aus. Also ich hoffe, Sie sind richtig demotiviert jetzt. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. In dieser Situation müssen wir Gottes Möglichkeiten neu entdecken. Jesus sagt nämlich, bei den Menschen ist es unmöglich. Bitte, er sagt nicht, bei den Menschen ist es fast unmöglich. Oder so lesen wir manchmal den Text. Oder wir sagen, ja, es ist unglaublich schwierig. Aber hin und wieder erlebt man es, dass jemand sich für Jesus entscheidet. Hin und wieder haben wir auch eine Taufe von irgendjemandem. Also ein bisschen Chance haben wir schon noch. Aber Jesus sagt nein. Er sagt, es ist unmöglich. Und das Besondere ist, das war vor 2000 Jahren so und das ist heute so. Also es ist heute nicht unmöglicher als vor 2000 Jahren. Unmöglich ist einfach unmöglich. Es ist einfach unmöglich. Aber dann fährt Jesus weiter und sagt, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Wisst ihr, was mich am Missionsbefehl fasziniert? Er ist umrahmt von zwei super Verheißungen. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Drum geht. Und dann schließt er und sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich muss Ihnen sagen, das ist doch super. Und jetzt werde ich Ihnen das mal ein bisschen vor Augen malen. Jesus hat zum Beispiel alle Gewalt, um den Menschen Sündenerkenntnis zu schenken durch den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber wenn Sie missionarisch aktiv sind, dann ist Ihnen das klar, die Leute haben keine Sündenerkenntnis mehr. Haben Sie das schon gemerkt? Oder man versucht Ihnen das zu erklären mit Zeichnungen und ich weiß nicht was alles. Man hat so viele super Ideen und man spürt, es prallt den Menschen einfach ab wie an einer Ballerina. Und jetzt sagt Jesus, wenn der Heilige Geist auf die Welt kommt, wird er der Welt die Augen auftun über ihre Sünde. Oder der Welt, nicht der Gläubigen. Und das ist eine unglaublich tolle Zusage. Jesus wird durch den Heiligen Geist den Menschen Sündenerkenntnis schenken. Und wenn das passiert, dann kann Folgendes passieren. Das habe ich in einer Veranstaltung erlebt. Ich habe predigt. Und während ich so predigt habe, ob auf der dritten oder vierten Stuhlreihe, fängt ein junger Mann an zu brüllen. Der Gemeindeleiter war fit, hat das beobachtet, ist vorgekommen, hat ihn rausgeholt. Ist mit ihnen in einen Nebenraum gegangen, hat ihm das Evangelium erklärt. Und bevor die Veranstaltung fertig war, ist er zurückgekehrt und ist ein entschiedener Christ gewesen. Ich konnte nur staunen. Das war wirklich fantastisch. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Es gibt noch ein zweites ganz grosses Problem, wenn wir missionarisch aktiv sind. Die Leute verstehen das Kreuz nicht. Haben Sie das schon mal gemerkt? Und sie können es auch nicht verstehen. Wir haben immer den Eindruck, das Sterben von Jesus ist total logisch. Ist doch verständlich, er hat für unsere Sünden müssen sterben. Soll ich Ihnen sagen, das ist so etwas von unlogisch. Und Sie müssen sich mal vorstellen, vor 2000 Jahren stirbt da einer und das hat Auswirkungen für mein Leben, für die Vergebung der Sünde. Das ist so unlogisch, dass man es einfach nicht verstehen kann. Und der Paulus spricht auch vom Geheimnis vom Evangelium. Man hat keine Chance. Gehen Sie mal in Bülach oder wo Sie auch immer sind, fragen Sie mal die Leute, warum ist Jesus gestorben? Einige werden sagen, ja, die Römer haben ihn ans Kreuz genagelt, die haben gerade gar nichts verstanden. Einige sagen, ja, er ist für unsere Sünden gestorben. Und dann bohren Sie mal ein bisschen und sagen, ja, was heisst das ganz praktisch? Dann merken Sie, es ist alles nur oberflächlich, sind nur Floskeln. Aber jetzt hat Jesus alle Gewalt durch den Heiligen Geist, sich selber als Gekreuzigter vor Augen zu malen. Jesus sagt, der Heilige Geist wird Zeugnis von mir geben. Am anderen Ort sagt Jesus, der Heilige Geist wird mich verherrlichen. Und dann kann passieren, was in Österreich passiert ist. Das ist eine richtige Ermutigung. Katholisches Gebiet. Eine Frau bleibt zurück, ich setze mich zu ihr her. Und dann sagt sie, heute Abend habe ich zum allerersten Mal verstanden, warum Jesus am Kreuz für mich hat sterben musste. Und dann erzählt sie und sagt, weißt du, wenn ich bisher darüber nachgedacht habe, Jesus ist am Kreuz gestorben, dann bin ich manchmal richtig traurig geworden. Ich habe manchmal sogar brüllt. Ich glaube, das ist ein bisschen typisch katholisch, oder? Ich habe brüllt über dem, dass Jesus so leiden musste. Und manchmal bin ich auch verrückt gewesen auf den Gottvater, dass er seinen Sohn so leiden lässt. So hat sie geredet. Und dann sagt sie, und heute Abend habe ich zum allerersten Mal verstanden, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Er für mich am Kreuz gestorben, damit er mir die Sünden vergeben kann. Ich habe ihr dann den Weg zu Jesus erklärt. Wir haben miteinander gebetet. Sie hat sich für Jesus entschieden. Hat Sünden bekannt, Jesus ins Leben aufgenommen. Und nachdem sie gebetet hat, sagt sie, und jetzt bin ich gar nicht mehr traurig. Und ich bin auch nicht mehr verrückt, sondern jetzt freue ich mich, weil er ist für meine Sünden am Kreuz gestorben. Soll ich sagen, ich bin so verblüfft gewesen, dass ich dann meine Predigt nochmal analysiert habe. Was habe ich über Jesus gesagt? Und soll ich Ihnen sagen, ich habe nichts anderes gemacht, als nur Jesus beschrieben am Kreuz. Warum hat sie es plötzlich verstanden? Das hat der Heilige Geist ihr gezeigt. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus hat weiter auch alle Gewalt, um ein ganzes Gebiet für das Evangelium zu öffnen. Lassen Sie mal das Neue Testament. Und Sie werden feststellen, nicht jedes Gebiet ist immer gleich offen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, schreibt der Paulus, dass er in Troas war. Und er hat ein offenes Gebiet gehabt, eine offene Tür gehabt. Und dann geht der gleiche Paulus nach Athen und er findet dort eine verschlossene Tür. Aber Jesus hat alle Gewalt, ein ganzes Gebiet für das Evangelium zu öffnen. Und jetzt träumen Sie mal ein bisschen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Jesus würde Bülach und die ganze Gebiet, das Raffzerland und wie das alles heisst, einfach für das Evangelium öffnen. Ich sage nicht, dass es tut, aber er hat alle Gewalt. Jesus hat weiter alle Gewalt, um ein einzelnes Menschenherz für Jesus zu öffnen, wie bei der Purpurhändlerin Lydia. Da heisst es so schön, und der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie sorgfältig darauf achtete, was Paulus predigte, und dann hat sie sich bekehrt. Verstehen Sie, Jesus hat alle Gewalt ums Herz von ihrem Sohn oder von ihrer Tochter oder von ihrem Mann, von ihrer Frau, von ihren Eltern, von ihren Freunden, von ihren Verwandten, für ihn zu öffnen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Nur etwas. Jesus hat auch alle Gewalt, um einen Menschen im richtigen Augenblick an den richtigen Ort zu führen und mit den richtigen Menschen zusammenzubringen. Ich war in der Schweiz. Evangelisation, es bleibt auch ein Mann zurück. Ich setze mich zu ihm her und dann erzählt er aus seinem Leben, dass er ein Mörder war. Er hat ein Menschenleben auf dem Gewissen gehabt, ist deswegen auch im Gefängnis gewesen. Und im Laufe der letzten 20 Jahre hat er immer mehr gemerkt, ich werde mit meinem Leben nicht fertig. Und das Interessante war, Jesus ist ihm immer wieder nachgegangen. Das heisst, er ist immer wieder in Berührung gekommen mit überzeugten Christen. Und dann ist die Vortragsreihe stattgefunden und im Laufe dieser Woche wird er eingeladen in die Gemeinde. Das Interessante ist, die Frau, die ihn eingeladen hat, hat nicht zur Gemeinde gehört. Und sie hat auch nicht gewusst, dass da irgendeine so eine Verkündigungsveranstaltung ist, sondern sie hat einfach gesagt, hör mal, die Gemeinde könnte dir helfen. Ich würde dich ermutigen, gang mal in die Gemeinde, die könnte dir vielleicht weiterhelfen. Und dann ist der Sonntagmorgen gekommen. Er hat eigentlich nicht wollen in Gottesdienst. Er wollte spazieren, so mit seinem Hund. Und etwa eine Stunde vor dem Gottesdienst ist er ganz nahe bei diesem Haus, kommt ein intensiver Impuls über. Ich gehe rein, setze sich rein, hört das Evangelium, ist angesprochen, bleibt zurück und macht einen Schritt zu Jesus. Wir haben wirklich nur staunen können. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und schauen Sie, damit müssen wir ganz neu rechnen. Ich weiß nicht, wie Sie empfinden und wie Sie denken, aber damit müssen wir ganz neu rechnen. Und wenn man damit rechnet, dass Jesus alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden, das ist eine unglaubliche Gewalt, dann werden wir erleben, was Jesus da verspricht. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Sind Sie motiviert? Ich hoffe, dass Sie jetzt hierher gebracht haben. Sagen, jawohl, okay, ich bin nicht motiviert wegen mir, aber ich bin motiviert wegen Jesus. Und damit komme ich zum Dritten. Was ist unsere Verantwortung? Was ist unsere Verantwortung, dass Jesus uns brauchen kann? Jeder persönlich und natürlich auch als Gemeinde. Ich werde Ihnen ein paar Sachen sagen. Wir müssen Jesus unser Leben vorbehaltlos, so weit wir das abschätzen können. Wir können es ja nie ganz abschätzen. Aber so weit wir es abschätzen können, müssen wir Jesus unser Leben vorbehaltlos ausliefern. Wir müssen den Platz ausfüllen, den Gott für uns parat hat. Wir müssen das tun, was Jesus uns begabt hat. Und jetzt kommt wahrscheinlich das Beste und das Wichtigste. Wir müssen mit den grenzenlosen Möglichkeiten von Jesus rechnen. Und zwar in der Gemeinde und auch in meinem persönlichen Leben, also in deinem persönlichen Leben. Und wenn sie das tun, dann wird Jesus sie brauchen. Und zwar unabhängig von ihren Begabungen. Natürlich kann Jesus begabte Leute brauchen, macht er hin und wieder. Aber mehrheitlich braucht er Menschen, die nicht begabt sind. Die Bibel sagt, was schwach ist vor der Welt, was gering ist vor der Welt, was verachtet ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Und jetzt lesen Sie mal die Bibel und Sie werden feststellen, da gibt es viele Beispiele von Frauen und Männern, die nichts waren, aber Gott hat sie gebraucht. Ich werde Ihnen ein paar Beispiele zeigen, zum Beispiel der Amos. Er war Bauer und glaub Hirt und so weiter in Tekoa. Also er hat am hintersten Zipfel der Welt gelebt, dort wo wirklich Füchse und Tassen sich gut nachzeigen. Predigen hat er nie gelernt. Höchstens ein bisschen stottern, Gott beruft ihn. Und er wird Prophet, stellt sich auf die Trümmer vom Reichsheiligtum in Bethel und Gott braucht ihn. Und ich denke an Moses. Ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, der Moses war ein obermühsamer Typ. Bitte, er hat 2/3 von seinem Leben vertan, 80 Jahre. Zum Glück hat er noch 40 Jahre gelebt. Er war ein Mörder. Und ich kann mir vorstellen, dass der Moses ab und zu an sich selber verzweifelt ist und gesagt hat, kann Gott so jemanden wie mich überhaupt noch brauchen? Ich habe so versagt und ich habe so meine Zeit vertan. Und Gott beruft ihn und er führt ein Volk aus der Sklaverei von Ägypten raus. Vielleicht sind es Leute unter uns, das sind vor allem so Leute, die in meinem Alter sind und älter. Oder man hat schon so lange ist man mit Jesus unterwegs. Und man merkt, wie viel hat man falsch gemacht und wie viel hat man versagt. Und wie viel hätte man noch konsequenter mit Jesus leben können und sich noch mehr für Jesus einsetzen können. Und ich sage Ihnen, das entmutigt. Es geht auch manchmal ähnlich wie ein Moses, dass man sagt, Mensch, hätte ich doch nur. Aber jetzt ist es schon vorbei. Hören Sie, Jesus kann Sie brauchen. Und es könnte sein, dass Sie im letzten Jahr von Ihrem Leben, vielleicht sind das noch 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, weiß ich nicht, 20 Jahre, dass das zu den wichtigsten Jahren wäre von Ihrem Leben, zu den wirkungsvollsten Jahren von Ihrem Leben, so wie bei Moses. Das werde ich all denen sagen, die so entmutigend sind. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen von Otto Ricker über Erweckung. Er hat eine Doktorarbeit gemacht darüber. Da war er etwa 30 gewesen. Und dann hat er noch 30 Jahre lang müssen warten. Etwa mit 60 hat er die Erweckung in seiner Kirchengemeinde erlebt. Hat mich sehr ermutigt. Oder ich denke an Jeremia. Oder Jeremia berufen worden ist, wer von euch gesagt, er sagt Jeremia, hat er gesagt, ich bin zu jung. Mich kannst du nicht brauchen. Und dann sagt Gott zu ihm, doch, genau dich will ich brauchen. Ich werde mein Wort in dein Maul reden. Dich will ich brauchen. Und dann wird er ein wichtiger Prophet, damals in der Zeit. Wir haben unter uns auch ein paar junge Leute, Jugendliche. Vielleicht, ich weiss nicht, haben wir auch Teenies. Vielleicht denkst du manchmal so, als Teenies oder Jugendlicher kann Gott mich überhaupt brauchen. Also wenn du ein Teenie bist, denkst du ja vielleicht manchmal sogar, ich meine, niemand nimmt mich so richtig ernst. Also die Erwachsenen nehmen mich jetzt wirklich schaurig nicht ernst. Kann Gott mich überhaupt brauchen? Nimmt er mich dann ernst? Und ich sage dir, er nimmt dich ganz ernst. Und er kann dich brauchen, er kann die Jugendlichen brauchen. Ich werde den Teenies sagen, es gibt Leute, die kann ich unmöglich erreichen. Stell dir mal vor, so ein Grufti wie ich. Die kannst nur du erreichen. Und ich möchte die Jugendlichen bitten, es gibt Leute, die kannst du am besten erreichen. Es gibt auf dieser Welt ein paar Erweckungen und junge Leute. Und Werkzeuge, das sind wirklich Jugendliche, 18, 19, 20-Jährige, die ihren Kollegen das Evangelium verkündigen. Und Menschen kommen zum Glauben. Und ich denke an Petrus. Gibt es auch einen von euch? Der hast du jetzt nicht gebracht. Der Petrus war ja wirklich ein netter Kerl gewesen. Aber es war auch schwierig mit seinem flatterhaften Temperament. Mal rauf, mal runter, mal links, mal rechts. Ich sage Ihnen, ich hätte nie als Gemeindeleiter eingesetzt. So ein Typ wäre mir grausam auf die Nerven gegangen. Aber Jesus beruft ihn. Er wird zu einer Säule in der Urgemeinde und darüber aus. Und Gott braucht ihn. Vielleicht leidest du auch manchmal unter deinem Temperament und so ein bisschen unter dem Flatterhaften und nicht immer ganz so zuverlässig. Ja, ich wünschte mir, wärst du ein bisschen konsequent. Aber das Wunderbare ist, Jesus kann dich brauchen. Und dann ganz speziell der Paulus. Er ist ein gewisser Teil von seinem Leben wirklich schwach gewesen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, sagt er, er habe einen Pfahl im Fleisch gehabt. Man weiß ja nicht genau, was es ist. Es gibt Ausleger, die sagen, er hat eine Krankheit gehabt, vielleicht ein Augenleiden, ein Hüftleiden. Es gibt Ausleger, die sagen, er hat möglicherweise Depressionen gehabt. Es gibt Passagen im Neuen Testament, in seinen Briefen, da hat man den Eindruck, mal, er weiß, was Depressionen sind. Ich glaube, es war etwas anderes gewesen. Ich habe den Eindruck, es war das Leiden gewesen um Jesu Willen. Und davon redet er ja im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, also unmittelbar im Kapitel vorher. Und ich ermutige Sie heute Nachmittag, lesen Sie mal Kapitel 11 vom 2. Korintherbrief. Lassen Sie das mal auf sich einwirken. Was der Paulus dort erlebt hat, er ist mehrmals ausgepeitscht worden. Mehrmals. Er ist mehrmals mit Stöcken geschlagen worden. Er ist gesteinigt worden. Wir haben ja gar keine Ahnung mehr, was er da erlebt hat. Er hat Schiffbruch erlitten, er hat Hunger gehabt, er hat Durst gehabt. Sie müssen das mal auf sich einwirken lassen und dann mal überlegen, wie hat das Leben von Paulus ausgesehen? Und soll ich Ihnen sagen, er war körperlich und psychisch ein Wrack gewesen. Ganz sicher. Total kaputt. Ich sage, wenn wir so etwas nur annähernd erlebt hätten, wir hätten schon längstens die Invaliderente beantragt. Oder mindestens 3 Jahre Kur. Und der Paulus merkt das. Er merkt, jawohl, das hindert mich. Und er bittet Jesus 3-mal, nimm mir den Pfahl im Fleisch weg. Und nach dem 3. Mal sagt Jesus, nein, mache ich nicht. Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in der Schwachen mächtig. Wörtlich sagt er eigentlich, meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Und dann sagt der Paulus, wenn das so ist, dann freue ich mich am allermeisten über meine Schwachheit, weil wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und Jesus meint nicht, jetzt bin ich schwach und jetzt kommt irgendeine übernatürliche Kraft und jetzt bin ich plötzlich stark. Nein, sondern genau dann, wenn ich schwach bin, genau dann bin ich stark. Ich kann mich erinnern, als ich vor über 40 Jahren zum Glauben gekommen bin. Mein erster Pastor war der Jakob Winzler. Sagt wahrscheinlich der wenigste von Ihnen noch etwas. Er war in Wetzikon. Ein unscheinbarer Mann, das muss man ehrlicherweise noch sagen. Und in den letzten 10 Jahren hat er Krebs gehabt. Und zwar ziemlich massiv. Er ist oft im Spital, ist operiert worden, dann ist er in der Kur, dann hat er wieder ein bisschen geschafft, dann ist er wieder einmal in die Ferien, dann ist der Krebs wieder ausgebrochen. Ich war damals Pastor in Frätika, also in der Tochtergemeinde von Wetzikon. Ich war hautnah dabei gewesen. Und ich war bereits 50% als Evangelist unterwegs gewesen. Und ich habe manchmal zu meiner Frau gesagt, Schatz, ich arbeite in diesen 50% in Frätika mehr als Jakob Winzer in den 100% in Wetzikon. Und soll ich Ihnen sagen, das hat 100% gestimmt. Aber wissen Sie, was der Unterschied ist zwischen ihm und mir? Er hat einen richtig geistlichen Aufbruch erlebt. In Wetzikon. Die Gemeinde hat sich damals von ungefähr 160, 170, 180 Leuten verdreifacht auf 500 bis 600 Gottesdienstbesucher. Und wenn man heute zurückschaut, weiss man ganz genau, nicht trotz Jakob Winzer, sondern wegen ihm. Er ist eins, nicht das Einzige, aber er ist eins von den menschlichen Werkzeugen in der damaligen Zeit. Das kann man nicht erklären. Ich sage Ihnen ein neues Beispiel. Billy Graham. Sagt vielleicht der Junge nicht mehr so viel. Billy Graham war der grösste Evangelist im letzten Jahrhundert. 1993 hat er die erste Pro-Christ-Veranstaltung in Deutschland. Und als er auf Deutschland kam, hat er bereits eine Parkinson-ähnliche Krankheit gehabt. Und als er in Deutschland war, ist die besonders ausgebrochen, genau in dieser Zeit. Es hat immer noch so einen Ersatzevangelist gehabt, der jederzeit einspringen konnte. Und soll ich Ihnen sagen, er hat unglaublich schlecht predigt. Wenn Sie es nicht glauben, können Sie die erste Predigt von Pro Christ damals mal anhören. Die finden Sie im Internet. Es war jammervoll gewesen. Die ersten 10 Minuten erzählt er einfach aus seinem Leben, von seinen Hunden und von seinen Katzen und weiss ich was alles. Also ganz schlimm. Ich bin kurz darauf in Jena gewesen, in einer Gemeinde, die diese Veranstaltung durchgeführt haben. Und Studenten und Studentinnen haben gesagt, wir haben es nicht getraut, unsere Mitstudierenden einzuladen, weil es einfach total peinlich war. Aber wisst ihr, was passiert ist? Es haben sich unglaublich viele Leute bekehrt. Der Ulrich Barzani, der ja nachher der Pro-Christ-Redner geworden ist, er hat eine Biografie geschrieben, lohnenswert zum Lesen. Er sagt, ich habe selten erlebt, dass die Kraft von Jesus so mächtig in der Schwachheit wirksam ist, wie damals in Billy Graham. Nach seinen Predigten, der ist hier nicht mehr von der Bühne oben runtergekommen. Total kaputt. Also, das werde ich all denen sagen, die schwach sind. Sie sind vielleicht schwach, sie sind angeschlagen, sie sind müde, sie mögen gar nicht mehr so. Hören Sie, das ist kein Problem für Jesus. Er kann sie brauchen. Und jetzt würde ich am liebsten, aber es sind ein bisschen zu viel, durch drei gehen und jeder von ihnen ganz lieb anschauen und würde sagen, hören Sie, genau sie kann er brauchen. Genau sie. Was ist die Bedingung? Ich sage es nochmal, sie müssen sich Jesus vorbehaltlos ausliefern. Sie müssen den Platz ausfüllen, den Gott für sie bereit hat. Sie müssen die Aufgaben tun, wo Gott sie begabt hat, und sie müssen mit den grenzenlosen Möglichkeiten von Jesus rechnen. Und jetzt bin ich ganz sicher, wenn Sie jetzt ehrlich sind, gibt es eine ganze Reihe von Ihnen, die sagen, wenn das wahr ist, dann muss ich in meinem Leben eine Kurskorrektur machen. Ich bin ganz sicher, es kann nicht anders sein. Dann werde ich Sie heute ermutigen, ja, machen Sie die Kurskorrektur. Vielleicht sagen Sie, jawohl, ich bin müde geworden, ich sollte mein Leben Jesus neu, vorbehaltlos ausliefern. Vielleicht sagen Sie, ich sollte ganz neu fragen, was ist mein Platz von meinem Leben? Oder ich sollte Jesus ganz neu fragen, was ist meine Aufgabe? Wo hat Jesus mich begabt? Und ganz sicher bin ich, dass viele von Ihnen müssen Buße tun, müssen sagen, ich sehe immer nur die Unmöglichkeiten, aber nicht die grenzenlosen Möglichkeiten von Jesus. Und ich fühle es dann natürlich irgendwie manchmal noch ein bisschen theologisch. Wir sagen, ja, wir leben sowieso in einer Zeit und kleine Schar und weiss ich was alles. Aber ich sehe gar nicht mehr die grenzenlosen Möglichkeiten von Jesus. Ich werde Sie heute Morgen ermutigen, wirklich eine Kurskorrektur zu machen. Und ich werde Sie ermutigen, machen Sie es bitte nicht allein. Weil wenn Sie es einfach jetzt allein machen, sind irgendwo an einem Punkt angesprochen worden, dann hat das keine Auswirkung. Das verspreche ich Ihnen, weil der Alltag kommt. Und innerhalb von wenigen Tagen ist alles, was ich heute gesagt habe, wieder logischerweise irgendwie überfüllt. Dann kommt Weihnachten, dann haben Sie sowieso einen Stress, dann haben Sie alles vergessen wieder. Ich werde Sie darum ermutigen, nach dem Gottesdienst, wenn wir noch ein bisschen zusammen sind, wenn wir noch ein bisschen ausklingen lassen, gehen Sie auf jemanden zu, wo Sie Vertrauen haben. Und redet sie mit ihm und betet sie mit ihm und macht sie es mit ihm zusammen und mit Jesus fest, was ihnen bewusst worden ist. Verständlich. Und erlauben sie ihm gegenüber, dass er nachfragen darf in den nächsten paar Wochen und immer wieder fragen, du, wie sieht es aus? Ich sage es an einem Beispiel. Sie tun heute Buss, weil sie immer nur die Unmöglichkeiten sehen. Und dann darf die Person auf sie suchen und darf sagen, du, wie sieht es jetzt aus? Bist ermutigt, immer noch dran. Erwartest immer noch von Jesus Grosses. Dann können sie sagen, ich bin schon wieder ins alte Fahrwasser zurückgekehrt. Nicht schlimm. Können Sie wieder neu anfangen. Verstehen Sie, was ich damit meine? Gehen Sie auf jemanden zu. Sie können auf irgendjemanden zugehen, wo Sie Vertrauen haben. Sie können auch auf irgendjemanden zugehen in Ihrer Leitung von Ihren Gemeinden. Wenn Sie gar niemanden haben, dann dürfen Sie auch da vorkommen und wir haben Leute, die mit Ihnen reden würden. Aber Sie dürfen das wirklich einfach so bilateral machen in Ihnen. Aber machen Sie es. Also nochmal, ich sage, wenn Sie von Jesus gebraucht werden, dann müssen Sie Jesus Ihr Leben vorbehaltlos ausliefern, okay? So wie Sie es abschätzen können. Denken Sie nochmal an die Verbindlichkeit. Nehmen Sie das ernst. Sie müssen den Platz ausfüllen, den Gott für Sie bereit hat. Sie müssen die Aufgabe tun, die Gott Sie begabt hat. Es gibt keine Pensionierte im Reich Gottes. Und Sie müssen mit den grenzenlosen Möglichkeiten rechnen. Wenn Sie da irgendwo angesprochen sind, gehen Sie nachher auf jemanden zu. Mit einem Kaffee oder ohne zuerst, ist egal, aber machen Sie es. Ich würde gerne beten, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns diese wunderbare Zusage gegeben hast. Ich selber bin immer wieder am Kämpfen, weil ich gerne auch die Unmöglichkeiten sehe. Aber dein Wort ist wahr und wir haben Psalm 33 als Einleitung gehabt, dort steht das auch, was du sagst, das kannst du auch tun und tust du auch und darum gilt das auch in dieser Zusage. Ich danke dir jetzt für die vielen Leute, die da sind. Ich danke dir, dass jeder wichtig ist. Und dass du jeden in irgendeiner Form, irgendeiner Art willst brauchen. Ich möchte dich nochmal bitten für die, die vielleicht irgendwo ja, wenig begabt sind, so sich empfinden. Ich möchte dich bitten für die, die vielleicht einen Teil von ihrem Leben einfach vertan haben. Ich möchte dich bitten für die meinen, sie seien zu jung. Ich möchte dich bitten für die, die eher ein flatterhaftes Temperament haben wie der Petrus. Und ich will ganz speziell auch für die bitten, die sich schwach fühlen. Gib ihnen Mut, sich dir heute ganz neu hinzugeben. Gib ihnen Mut, um auch Buße zu tun, dort, wo sie die Unmöglichkeiten sehen und nicht deine grenzenlosen Möglichkeiten. Merci vielmals, dass du jetzt da bist und weiter redest. Amen. Danke vielmals.